guys, this is Killer Kelly, and you guys should totally listen to the podcast, Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club. Meine lieben Freunde, ihr hört meine Stimme, obwohl ihr gesehen habt, um was für eine Ausgabe es sich handelt. Wir sind nämlich hier bei Total Nonstop Impact. Jetzt musste ich kurz den Formatnamen überlegen, weil ich für gewöhnlich hier nicht zu Gast bin. Aber dieses Mal ja, denn es stand die größte Show des Jahres auf dem Plan für Impact Wrestling, Bound for Glory. Und deswegen habe ich mir meine beiden Kollegen noch hier an den Start geholt, die für gewöhnlich dieses Format alleine besprechen. Das sind zum einen der Mann, der original unter der Suicide-Maske steckte, nämlich Dida.
Hi!
Und der ehemalige Impact World Champion auf meiner anderen Seite, das ist der Marcel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo, hallo zusammen. Ja, ich habe das gerade schon gesagt. Bound for Glory stand auf dem Plan. Die größte Show des Jahres für Impact Wrestling. Traditionell, so wie immer, auf den Oktober gesetzt. Yes. Und wir haben uns das Ganze angeguckt. Ist auch ganz frisch, lief erst gestern Nacht. Also von heute Nacht, also von gestern auf heute. Passend zur Zeitumstellung. Die ich vollkommen vergessen habe. Das habe ich durch Zufall eben mitgekriegt, dass die Zeit umgestellt worden ist. Das hatte ich gar nicht schon gehabt. Aber wenn man über die Zeit noch schläft, dann kriegt man das vielleicht auch gar nicht so mit, ne?
Du, ich habe das gestern Abend beim Twitch-Gucken mitbekommen, weil irgendwelche Streamer drüber geredet haben. So, ne, Trimax, dieser Typ, der ist ja eh immer lost. Also wirklich komplett lost, wenn ihr euch den anguckt. Ich meine, der hat eine Frank beim FIFA Ultimate Team Packs auspacken, hatte der so ein Walkout und da kam eine Frankreich-Flagge, der so, aha, Brasilien?
Was?
Wow.
Das gleiche ist ihm auch mit einer Spanien-Flagge passiert, also.
Oh, stabil.
Aber der Typ ist halt immer lost. Der ist nicht dumm oder sowas, aber der ist halt einfach verwirrt im Kopf. Und der hat dann irgendwann gefragt, so, wird nicht auch irgendwie in der Nacht die Zeitung gestellt? Wie ist denn das? Kriegen wir eine Stunde geschenkt? Kriegen wir einen geklaut? Wie war denn das doch mal?
Du, dazu gibt's.
Und dadurch habe ich das mitbekommen.
Dazu gibt's, kann ich mal kurz eine lustige Zeitumstellungsstory erzählen. Mein Bruder hat Ende März Geburtstag, sprich an dem Tag, wo er mal Geburtstag hat vor Jahren, wurde halt die Zeit eine Stunde vorgestellt. Er war an dem Tag bei seiner Freundin und sonntags hatte er Geburtstag, meine Mutter, wir saßen dann am Tisch, haben gewartet, ey, wann kommt der nach Hause zum Essen? Meine Mutter ruft den an, ey, wo bleibst du? Er wurde doch zurückgestellt, wir haben noch 10 Uhr morgens erst. Die so, nee, wir haben schon 12:30, Junge.
Wow.
hat er irgendwie noch mal eine Stunde zurück. Fand ich sehr gut.
Ja. Stark.
Nur Kathi sagte gestern Abend zu mir, gut, die Uhr wird eine Stunde zurückgestellt, also bist du nicht erst um 6 wach, sondern um 5.
Und die dann nur Herausforderung angenommen.
Ja, so in etwa. Ich war um 17:30
tatsächlich. Und er war um 4 wach.
Ja, tatsächlich. Einmal um 4 und dann einmal um 17:30, genau. Vor allem das Problem war, wir haben noch so einen richtig altmodischen Radiowecker im Schlafzimmer.
Ihr stellt euch auf einen Sonntag einen Wecker?
Nein, das ist ein Radiowecker, damit ich die Uhrzeit sehe.
Ich dachte schon, du wärst so richtig deutsch, Alter. Schön. Ja, auch auf einen Sonntag, da müssen wir um 7 Uhr morgens aufstehen.
Bist du verrückt, Kathi?
Um 19:30 gibt's Frühstück.
Kathi würde mich einmal auf den Balkon ziehen und mich dann nicht mehr weglassen. Also, nee.
Das wäre noch zu harmlos.
Ich habe nur auf die Uhr geguckt und war so, ach, 6:30 ist ja entspannt. Für meine Verhältnisse ist okay. Nimm das Handy in die Hand, sehe nur so 17:30. Ich so, scheiße. Ja, naja. Genug von Zeitumstellungen.
Yes.
Genau, wir sprechen über Bound for Glory. Ganz wichtig am Anfang, Don Callis ist wieder zurück.
Endlich.
Der war auch schon beim letzten Pay-Per-View, glaube ich.
Nein, war er nicht. Also wenn du Victory Road meinst, ja. Das kann sein, aber bei Slammiversary war er nicht da.
Ja, Slammiversary habe ich jetzt nicht wirklich als Pay-Per-View gesehen. Das war nur so, nee.
Nee, du.
Ich bin verwirrt.
Du meinst...
Jetzt bin ich lost. Aber ich meine, er war zwischendurch schon mal irgendwo kurzzeitig für ein Ding da.
Ich guck mal gerade.
Naja, zumindest ist er ja bei den TV-Shows wohl nicht am Start, wenn ich das richtig
verstehe. Nee, bei den TV-Shows...
Stimmt, bei Slammiversary war er, nur bei den TV-Shows ist er nicht da. Genau, dann hab ich's falsch.
Genau, ist wahrscheinlich auch besser so, aufgrund von Risikogruppe und so weiter, wenn er dann für eine Show mal kommt, okay, aber halt nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen anderen Menschen, die halt auch in der Welt rumreisen.
Der lebt ja so viel, ich weiß auch noch, in Kanada.
Genau.
Deswegen, ich meine, gut, das ist jetzt nicht so weit, je nachdem, wo der kommt. The North kommt ja auch immer aus, dem Norden. Aber vielleicht hat er ja auch nicht mehr Bock, keine Ahnung. Oder,
oder er nimmt sich halt aktuell einfach ein bisschen zurück. Vielleicht sollte auch Madison Rayne, die übrigens einen wunderschönen Moment mit Josh Matthews am Kommentar hatte, kann ich gleich ja noch schon mal erzählen, als Hauptkommentator etabliert werden.
Ja, das ist ja auch
voll... Das ist halt vielleicht eine dauerhafte Lösung
sein soll. Das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Die ist ja, glaube ich, auch so semi-retired mittlerweile.
Sie hatte jetzt ihr letztes Independent-Match auf jeden Fall bei dieser Stadium Series
von
Warrior Wrestling.
Aber bei Impact.
Anyway.
Genau, aber die catch ich ja auch bei Impact, glaube ich, nicht so viel, wenn ich das so
mitkriege. Nee, eigentlich also, gar nicht mehr.
Nee, also schon lange nicht mehr. Ich glaube, zuletzt war sie bei irgendeiner Battle Royale oder sowas mal kurz dabei.
Ja.
Wir können das vielleicht ja mal ganz kurz hier fact-checken. Im Juli. Da war sie bei der Number One Contendership Gauntlet dabei.
Bei Slammiversary, genau.
Ah ja, okay. Ja gut, also vielleicht bereitet die sich so langsam auch darauf vor, dass es so, dass ihre Karriere
und
so
davor war es halt auch Backstage immer seltener, also.
Ja. Ich meine, die ist ja auch schon 34, kennt sie seit 15 Jahren, ne? Vielleicht bereitet sie sich so langsam so darauf vor, dass die Karriere so Richtung Ende geht und sowas halt, ne? Und ist ja auch... Ja,
gerade wenn sie jetzt auch ihr letztes Independent-Match hatte... Vielleicht kriegt sie dann nochmal ein Abschiedsmatch bei Impact oder sowas, weiß man ja nicht.
Ja, vielleicht sowas.
Aber habt ihr den Moment zwischen ihr und Josh Matthews mitbekommen?
Nee. Ich
weiß jetzt gerade
nicht, was du meinst. Sie war ja, wenn ich mich recht entsinne, auch nicht die ganze Zeit am Kommentar.
Nee, ist richtig. Die kam
erst. Sie kam, glaube ich, erst zum Women's Championship-Match. Genau. Und irgendwie davor oder danach, die quatschen so. Und Josh Matthews bietet ihr eine Rose an. Die sind ja legit verheiratet.
Ja.
Und er so, hier, ich biete dir eine Rose an. Nimmst du sie an und sie so, sie guckt ihn wirklich so richtig richtig angewidert an, so, nee, auf gar keinen Fall. Habe ich mich so weggefeiert. Also generell, die beiden zusammen, wie die sich immer im Kommentar gegenseitig necken und so weiter, ist einfach herrlich. Vor allem mit diesem Hintergrundwissen, die sind verheiratet.
Ja, das macht das schon sehr amüsant, das stimmt.
Genau, das fand ich einen schönen Moment, musste ich sehr lachen heute Morgen beim Gucken.
Reden wir doch mal über die Show. Dieter, fang doch mal an. So ist ganz spoilerfrei drauf hinaus. Was sagst du zu der Show? Wie fandest du Bound for Glory?
Ich glaube, Shows, die einen sehr guten Aufbau haben und auf die ich mich sehr freue, die haben irgendwie in letzter Zeit Lust, nicht so abzuliefern, wie man es erwartet. Erst All Out und jetzt Bound for Glory.
Also bist du das alles schuld?
Genau. Nee, Bill Gates und The Chips. Nein.
Oder vielleicht musst du einfach anfangen, WWE zu gucken. Da ist der Aufbau schlecht und die Show maximal mittelmäßig.
Ja, aber du, ich stehe nicht so auf Hatefuck.
Okay.
Wieder komplett. 8 Minuten, wieder komplett lost. was ich sagen wollte, ist. Der Aufbau hatten wir ja schon in der WhatsApp-Gruppe, hatte ich schon mit Marcel. Der war auf dem Punkt, der war echt gut. Die Impact-Folgen, ich habe jetzt auch ein paar nicht gesehen, hat mich dann so durchgeskippt, aber die letzte hatte ich jetzt komplett gesehen. Die haben immer Spaß gemacht, die waren sehr gut. Und jetzt bei der Show selbst muss ich sagen, Matches haben Spaß gemacht. Manche haben mich wieder aber ein bisschen zurückgelassen. Manche haben mich, da wusste ich von Anfang an, dass das nichts wird für mich. Und ich mach mal das Licht aus. Und
wow, hier,
ja, und wie gesagt, es war halt solide. Slammiversary fand ich deutlich besser. So in meiner Erinnerung. Und es war in Ordnung, war jetzt keine Vollkatastrophe, aber ein bisschen mehr hätte ich mir doch erwartet. Aber es ein, zwei Sachen waren halt auch, ne, die nicht so gekommen sind, wie man erwartet hat. Und ja, aber sonst war es okay. Wie sieht das Marcel denn?
Da würde ich tatsächlich mitgehen. Für mich hat die Show zum Ende hin immer mehr abgebaut. Ich meine, sie haben es hingekriegt, dass ein Six-Person-Scramble einen Aufbau hatte. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Selbst die Call Your Shot Gauntlet hatte Story-Elemente mit im Match.
Oh ja.
Moose gegen EC3, grandioser Aufbau. Ja gut, Ken Shamrock gegen Eddie Edwards. Da war der Aufbau jetzt auch nicht so pralle. Also ich habe nur noch nicht ganz verstanden, was das mit Ken Shamrock plötzlich ist.
Wollte ich dich tatsächlich fragen. Fäden.
Ja, ich hab's immer noch nicht verstanden, warum man mit seinem ehemaligen Fädengegner Sami Callihan plötzlich gemeinsame Sache macht. Vielleicht habe ich doch irgendwo an irgendeiner Stelle nicht richtig zugehört.
Das ist auch eigentlich egal, weil es eh keinen juckt, wenn wir ehrlich sind, oder?
Ja, weil es kein Shamrock ist.
Ja, genau.
So, Sami Callihan an sich finde ich halt cool, aber ja, Ken Shamrock ist halt, also vor allem seitdem ich ihn bei der WXW gesehen habe mit seiner Arbeitsverweigerung, habe ich den Typen halt eh gefressen. Kann ich schon mal vorwegnehmen, bei dem Match auch kaum hingeguckt.
Ja, halt völlig egal, ähnlich.
Ja, und dann zum Ende wurde es halt, wie gesagt, immer, hat es irgendwie abgebaut. Was halt schade war, weil gerade die Title-Matches ja halt eigentlich die wichtigen Matches sind.
Ja, genau.
Drew, du guckst ja normalerweise kein Impact.
Korrekt.
Wie ging es dir denn mit der Show?
Ja, also, ich habe die Show ja tatsächlich auch heute Morgen geguckt, weil ich habe gedacht, so, ja, sieht eigentlich doch ganz nett aus. So ein paar Sachen klingen ja doch ganz interessant. Gucken wir mal rein. Ich hatte also nicht so wirklich Erwartungen, aber also doch, ich hatte schon so ein bisschen Erwartungen, so weil das von den Ansetzungen eigentlich teilweise ganz cool klingt und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil ich ja jetzt auch den Aufbau und viel so nicht kenne, aber ich würde sagen, ich würde da mitgehen, was ihr gesagt habt. Also es war eine okaye Show, wo aber deutlich Luft nach oben ist, also da hätte viel, viel mehr drin sein können und auch müssen. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen unterwältigt, würde ich sagen, aber wie gesagt, es war in einem okayen Rahmen, aber halt nicht mehr und nicht weniger, leider.
Also eine Show zum nebenbei gucken quasi. So kann man es, glaube ich,
ja,
ganz gut sagen.
Ja, das Problem halt nur dabei ist, es ist die größte Show des Jahres.
Ja, das ist das Problem.
Das ist
halt, ich glaube tatsächlich auch, dass gerade beim Main Event, da werden wir nachher nochmal im Detail drauf eingehen, mit Publikum wäre die Show nochmal um 10% besser gewesen.
Ja, also bei so einer Show hast du auf jeden Fall gemerkt, gerade auch wie du es schon sagst, da gab es ja viele Matches, die wirklich auch eine Story hatten. Oder haben, dass da so ein bisschen das Publikum gefehlt hat, die sich so hinter die Faces stellen, in diesen Storylines und sowas halt, gegen die Heels und sowas. Das hat dir schon sehr gefehlt, fand ich. Das hätte die Show wahrscheinlich doch mal einen Ticken nach oben gezogen.
Ja.
Aber gut. Es ist halt, wie es ist. Wollen wir in den Spoiler-Teil springen oder möchte noch jemand irgendwas Spoilerfreies sagen von euch?
Yes, please.
Dann, ihr kennt das Spiel, jetzt gleich ertönt die Ringglocke, dann wird über Ergebnisse und alles gesprochen, etc. pp. Und so weiter und so fort, ne? Ihr kennt das, brauche ich nicht mehr zu sagen. In diesem Sinne, Ringglocke frei. So, los ging das Ganze dann auch mit einem Six-Way Scramble-Match um die Impact X Division Championship. Der Champion Rohit Raju verteidigt gegen Willie Mack, Trey von den Rascals, TJP, Chris Bay und Jordan Grace. Das Match war ja sogar, hast du eben schon gesagt, Marcel, das hatte einen Aufbau. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das so ein Ding, dass quasi Rohit Raju gegen alle von denen in Einzelmatches quasi seinen Titel verteidigt hat und sich so ein bisschen als Fighting Champion präsentieren wollte und dann haben halt der GM oder Booker oder wer auch immer, ich glaube Scott D'Amore ist es gesagt.
Scott D'Amore, ja.
Hat gesagt, yo, komm, du hast jetzt gegen die alle einzeln verteidigt, du willst ein Fighting Champion sein, dann machst du jetzt halt gegen alle gleichzeitig.
Naja, er
so
hat...
Ungefähr. So ungefähr war es auch, also es fing schon an, da war noch Chris Bay Champion.
Okay.
Da hat er sich so getan, als würde er sich auf die Seite von Chris Bay stellen, ihm helfen und so weiter. Und hat sich dann eigentlich in einen Freeway reingemogelt. Ich meine zumindest, es war ein Freeway.
Ja, war ein Freeway.
Also Chris Bay, TJP und eben Chris Bay. Und hat sich dabei die Titel geholt. Schon so sneaky businessmäßig.
Ah, okay.
Und dann ging es halt in der Folgezeit weiter. Er hat sich nicht ganz fair verhalten in den Verteidigungen, die er hatte und so weiter und so fort. Hat sich da halt immer so ein bisschen rausgemogelt gegen Jordan Grace, hat er sogar verloren. Hat dann aber, also nach einer Minute und 20 Sekunden nur, Und ja, hat dann aber gesagt, nee, das war zwar hier eine Defeat Rajut oder Defeat Rahid, egal, Challenge, aber die ging nicht um Titel, nein, ich bin immer noch Champion.
Ja, so ein bisschen, ja, okay.
Und hat sich dann dadurch halt rausgesneakt und hat sie ja im Endeffekt auch in dem Match weiter so gemacht.
Okay, also ja. ist es quasi so ein sarkastisches Fighting Champion Ding, was er halt genau gesagt hat, also kein richtiger Fighting Champion, sondern so einen auf, ja komm, ich gebe euch Chancen, aber dann immer so ein bisschen rausmogeln und sowas.
Das ist halt der Heel, der genau sagt, haha, ihr habt ja euren Fighting Champion.
Ja, ich fand ja in dem Match diese Story eigentlich so, zumindest den Anfang fand ich eigentlich ganz cool, wo so alle abwechselnd halt auf den Champion drauf sind, so, und dann erst so irgendwie der eine und dann hat der eine den anderen weggetan und ist dann selbst auf den Champion, so dass alle quasi einen Grund hatten, warum sie jetzt auf den Champion losgehen wollen. Das fand ich ganz cool gemacht. Ich glaube, es gab hin und wieder bei so, ne, bei diesen Multiman-Dingern so ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Spots, gerade wenn halt irgendwie jemand draußen war und jemand Neues in den Ring kam. Ich glaube, da gab es so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Timing und so weiter. So kam es mir zumindest vor, an manchen Stellen.
Ja, manchmal hat man gemerkt, okay, eigentlich sollte jetzt schon der Dive nach außen kommen.
Genau.
Aber der kam da doch nicht ganz und dann musste Jordan Grace nochmal irgendwie, keine Ahnung, ihren Gegner schlagen, damit es irgendwie uns zu überbrücken, weil sie auch nicht mit der Kamera weggeschaltet haben.
Genau. Und das war ein bisschen unglücklich, fand ich. Aber ansonsten fand ich das Match eigentlich okay. Also klar, das war jetzt nichts Herausragendes. Oder wenn du an so frühere X-Division-Klassiker denkst, ist das natürlich meilenweit davon entfernt. Aber ich fand es bis zu einem gewissen Grad eigentlich ganz unterhaltsam. Und auch so mit dem Champion, der sich dann da auch mal wieder so versucht, so ein bisschen den Sieg abzustauben, was er am Ende dann ja auch gemacht hat. Das hat meiner Meinung nach schon irgendwie gepasst.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da würde
ich absolut mitgehen. Es war, finde ich, ein sehr aufgeräumter Scramble.
Ja.
Klar, du hattest so ein paar Spots, wo alle drin waren. So, es gab ein, zwei Momente gegen Rohit, wo dann einfach mal jeder auf ihn einprügeln durfte.
Ja, die waren aber schon sehr schnell zu Anfang.
Ja, genau, direkt zu Anfang hattest du es, logischerweise, das macht Sinn. Und dann kam es noch irgendwann einmal, wo dann er mit Willie Mack im Ring steht und dann plötzlich stehen an allen vier Seiten die anderen Leute.
Ja, genau.
Du hattest diese eine Situation mit dieser Massensubmission von TJP, die ich sehr cool fand.
Ja, das sah auch sehr cool aus, das stimmt.
Ja. Wo halt vier Leute gleichzeitig in der Submission hatte und dann erst der fünfte Gegner dafür gesorgt hat, um das Ganze aufzulösen. Und ansonsten, wie gesagt, sehr aufgeräumt, sehr klassisch, immer wieder maximal zwei, drei Leute im Ring über die meiste Zeit, die halt ihre Spots durchziehen konnten. Damit hatte ich noch sehr, sehr viel Spaß.
Ich auch.
Das war eigentlich auch als Opener, fand ich, ganz cool gewählt. So ein bisschen Multi-Man-Action halt, oder Multi-Person-Action, der dann eher. So zu Anfang so ein bisschen halt, das hat noch gepasst. Ich habe hier so ein bisschen gehofft, dass sie Jordan Grace den Titel gewinnen, als erste Frau den X-Division-Titel gewinnen lassen. Hätte ich ganz cool gefunden eigentlich, so nachdem das ja mit Tessa alles als World Champion nicht so ganz funktioniert hat, dass man vielleicht nochmal so sagt, okay, wir versuchen das Ganze nochmal dann halt, dann nicht direkt mit dem World Title, falls es halt wieder in die Hose gehen sollte, wobei das bei Jordan Grace wahrscheinlich kein Problem sein sollte, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ich glaube, der Title Run von Tessa wäre auch nochmal wesentlich besser gewesen, wenn wir nicht eine scheiß Pandemie dazu
hätten. Ja, genau.
Ja, natürlich, natürlich. Und, also schade natürlich in dem Sinne, aber wie gesagt, was nicht ist, kann ja eventuell noch werden. Und ich fand es irgendwie ein bisschen bescheuert. Also Impact macht ja, wie das die meisten Wrestling-Companies machen, wenn die Show läuft, dann posten die halt GIFs von ihrer eigenen Show, ne? Ist ja auch soweit okay. Und dann gab es den einen Spot, wo Jordan Grace irgendwie so einen Flying-Shoulder-Tackle gemacht hat gegen irgendjemand. Und jemand hat das dann retweetet und meinte, ja, hier Leute, das ist der X-Division-Spot von Jordan Grace, den alle erwarten. Und ich denke so, Alter, halt doch einfach die Fresse, Mann, weißt du? Klar, also man in die X-Division, ne, das ist ja so ein bisschen so das High-Flying-Ding, aber eigentlich ist das ja das nicht das, worum es geht, ne? Also man sagt man ja auch immer, ne? It's not about weight limits, it's about no limits, ne?
Ja, Samoa Joe ist 2005 auch immer mit sechsfachen Phoenix Splash aus dem Stand gesprungen. Ja, komm halt Maul, Alter.
Und eigentlich unterstreicht er dieses, ne, it's not about weight limits, it's about no limits, noch mehr das, dass man jetzt eine Frau um den Titel quasi antreten lässt.
Genau das. Also ich weiß nicht,
genau so ein Halt-die-Fresse-Moment, wie das Ding, was ich vor kurzem bei uns in die Gruppe reingeschickt habe, mit so einem Typen, der eine Nachricht an Diana Purrazzo geschickt hat, oder beziehungsweise öffentlich getwittert hat, von wegen, wenn sie denn mehr Squats machen würde, dann wäre sie viel, viel schöner.
Ja, sie hätte ein schönes Gesicht, aber ne, komm, halt's Maul.
Das ist so, ja, das kannst du denken, aber das sagst du einer Person nicht.
Das und ja, selbst der Gedanke ist dumm.
Ja, genau.
Ja, natürlich, aber das so, man denkt halt so, wenn man eine Person sieht und findet sie schön und denkt, ah, okay, das passt mir persönlich für mein optisches Empfinden nicht. Das kannst du denken, aber das teilst du niemandem mit.
Naja, genau.
Schon gar nicht öffentlich.
Nee.
Oder, keine Ahnung, wenn du mit deinem besten Kumpel darüber quatscht, welche Person des öffentlichen Lebens du schön findest oder nicht, ist das nochmal eine andere Nummer. Aber, ey, das teilst du nicht der Person direkt mit. Das ist halt eine Objektifizierung von Frauen, die muss einfach nicht mehr sein in 2020.
Definitiv.
Ja, das ist halt super dumm, also in beiden Fällen halt, ne?
Nach dem, ist da was zum Ex-Division-Match zu sagen?
Das ist halt großer Quatsch.
Ich glaube nicht.
Dann gab es den,
Aber ja.
Call your shot.
Also ich sag mal so, in der Hoffnung, dass wir Drew gleich wieder hören.
Jetzt müsst ihr einfach mal weiter. Jetzt müsstet ihr mich wieder hören.
Ja.
Jetzt hören wir dich, genau. Wieso eigentlich immer? Du bist zwischendurch plötzlich raus. In dem Moment, wo wir dann weitermachen wollen, sagen, ja, wir hören dich gerade nicht, dann sagst du ja was und wir hören dich plötzlich wieder. Was soll denn das?
Das ist doch
rigged hier alles.
Das ist echt rigged. Aber ich nehme an, ihr wolltet gerade einfach zum nächsten Match springen, ne?
Ich wollte zur Collier Shotgoutland Match gehen, ja.
Genau, dann, kündige deinen Schuss-Handschuh-Match an, steht als nächstes auf dem Plan. ist halt quasi ein Royal Rumble oder eine Battle Royale mit Einzügen, mit 20 Leuten. Und die letzten beiden Verbleibenden machen das dann unter normalen Singles-Match-Rules mit Pin und Submission untereinander aus. Yes, und, der Sieger kriegt halt einen Shot nach, ich glaube nach Wahl war es, also darf sich aussuchen.
Nach Wahl.
Genau.
Das ist ja auch Intergender, das heißt...
Genau.
Es könnte halt auch eine Dame die Gauntlet gewinnen. In dem Fall hatten wir auch noch tatsächlich zwei Storylines mit drin verwoben.
Ja, genau, das hatten sie gesagt. Wenn Rhino oder Heath das Match gewinnen, dann kriegt Heath einen Vertrag.
Und zwar den Vertrag, den er vorgeschlagen hat.
Okay, den er vorgeschlagen hat. Hatte da irgendwas Besonderes drin, oder?
Ja, er wollte halt, das war ein kurzes Segment, sie haben es jetzt nicht im Detail halt erläutert, es ging ja in der ganzen Story schon darum, dass er unbedingt da hin möchte und Rhino hat ihn dann auch mal so Backstage mit reingeholt und so weiter und so fort. Er hat sich dann quasi gegenüber Scott D'Amore bewiesen. Er war so, okay, wir nehmen dich gerne unter Vertrag. Und er hat dann selber ein Vertragsangebot vorgelegt, wo Scott gesagt hat, so sag mal, nee, auf gar keinen Fall. Übertreibt man nicht, Bruder. Und dann sind sie halt so auseinandergegangen und dadurch kam dann halt diese Stipulation zu tragen. Gewinnen Rhino oder Heath. Dann bekommt Heath seinen Vertrag, gewinnt keiner von den beiden. Dann kriegt nicht nur Heath keinen Vertrag, sondern Rhino ist auch raus.
Ja, und damit war mir dann klar, okay, Heath oder Rhino gewinnen das Ding.
Ja, ich hab dazwischendurch auch überlegt, okay, wie könnte man es sonst noch machen? Oder haben sie ihn tatsächlich vielleicht sogar nur für die eine Story gebuckt und Rhinos Vertrag läuft aus oder sowas.
Das hätte auch. Ich habe auch zuerst gedacht, vielleicht machen sie es irgendwie so, dass Heath, keine Ahnung, gegen Rhino turnt, den eliminiert und kriegt dann halt doch einen Vertrag, weil es irgendwie so ein Deal zwischen ihm und Scott D'Amore oder sowas halt war. Oder zwischen irgendjemand anderem dann halt so ein Ding.
Ja, oder halt, dass du es halt so weit erzählst, okay, sie haben beide eigentlich keinen Vertrag, aber Rhino ist halt sauer auf Heath. Und er bittet Scott da mal darum, dass sie das eine Match austragen dürfen. So hätte man es auch lösen können.
Ja, genau.
Zum Beispiel sowas halt. War halt meiner Meinung nach jetzt nichts Besonderes. Es gab ein paar Überraschungsauftritte von zum Beispiel...
Es gab ja noch eine andere Story, die da so ein bisschen mit reingespielt hat in das ganze Ding.
Ja, sag.
Die Story mit diesem Batzen Cash.
Von Hernandez, stimmt's.
Es gab, das haben sie schon vor Ewigkeit lang. Das ist eigentlich mehr so ein Comedy-Bit immer zwischendurch. Irgendwelche Armdrückwettbewerbe im Backstage und halt um Geld.
Rhino und Hernandez.
Falabar hat, weil er der Best Man von Wie heißt er?
Johnny Bravo.
Von Johnny Bravo ist und die hat Geldprobleme haben, um die Hochzeit zu organisieren, hat er diesen Batzen geklaut. Aber hat ihn dann so, ah nee, hat leider nicht geklappt, weil er halt, dass sich dann doch irgendwie so dieses Geld verguckt hat, so nach dem Motto. ist halt so eine witzige Nebenbei-Storyline, die da halt noch läuft, immer um dieses, um diesen Cash-Batzen da. So, Herrn Anders hat ja auch Dingens eliminiert, hat sich danach das Geld geholt und ist einfach aus dem Ring raus. Ja. Hat sich einfach selbst eliminiert. So.
Was ich sehr schön fand, tatsächlich, war, dass Tommy Dreamer hier im World Warrior Animal Facepaint rauskam.
Ja, nicht nur im Facepaint, der hatte sich ja auch eine ähnliche Frisur dann zugelegt.
Genau. Und
dieses T-Shirt, was dazu für die, ich glaube, für die Hinterbliebenen ist. Irgendwie.
Genau. Und was ich halt auch sehr lustig fand, war, dass da kam Swoggle. Der Horns, ehemalige Swoggle. Und da musste ich lachen, musste Drew einen Screenshot schicken, weil die blenden ja immer die Twitter-Handles ein.
Ja!
Und bei Swoggle ist das halt noch immer @WWE Hornswoggle.
Ja, da musste ich auch sehr, sehr schmunzeln, weil. Übrigens, habt ihr es eigentlich in dem Segment vor dem Match mitbekommen? Bevor sie auf Rhino und Heath umgeschaltet haben, die beiden noch waren, dieses 3, 2, 1, go! So, erst war das so mit allen im Backstage und dann weiß ich, ob da jemand den Cut vergessen hat zu setzen oder so. Aber da musste ich auch sehr schmunzeln.
Ja, das habe ich mitbekommen, so, stimmt.
So Classic Impact halt, so diese Kleinigkeiten, die ich immer sehr witzig finde.
Ja, und was geil cool war, Tommy Dreamer hat dann, ich weiß auch gar nicht mehr wen, auf die Schultern genommen, hat dann zu Swoggle gesagt, ey, komm in den Ring. Und dann haben die noch einen Doomsday Device in der Mini-Variante gezeigt.
Ja.
Und das fand ich auch sehr schön.
Ja, war eine coole Sache. Was ich ganz,
und ich habe Daivari zuerst gar nicht erkannt.
Wollte gerade sagen,
Alter, der Typ ist ja ripped, Alter.
Der ist echt gut in Shape, da war ich ein bisschen überrascht. Schade, dass sie den nicht unter seinem alten TNA-Namen geholt haben. Sheik Abdul-Bashir. Aber fand ich sehr cool, dass der da am Start war. So ein bisschen überraschend, aber gerade so. Ja, warum nicht, ja?
Genau.
Aber vielleicht haben sie auch nicht gemacht, weil dieses so mit Sheik und hast du nicht gesehen, wahrscheinlich auch slightly racist ist, ne?
Ja, natürlich.
So, und sie wollten halt wahrscheinlich nicht auf sowas aufbauen, sondern halt einfach nur, ey, der war früher schon mal bei uns, jetzt ist er wieder da. Oder ja, nur für einmal, ich weiß nicht, wer bleibt.
Aber hat zumindest.
Aber apropos wieder da, da hatte ich ja heute Vormittag einen kleinen Pop auf der Couch, als plötzlich man ein Bier hört und so, sorry about your damn luck.
Ja,
und James Storm auf einmal auf der Matte stand.
Da freue ich mich auch jedes Mal, wenn er wieder da zu TNA. Der gehört halt einfach zu TNA.
Ja, ja, absolut. Das ist
halt einer von den Originals.
Ja, voll.
So Beer Money Inc. von damals zusammen mit hier, wie heißt er?
Rupert.
Mit Root, genau.
Und da vorher noch America's Most Wanted mit Your Future Hall of Famer. Wie heißt er nochmal, Drew?
Brandon Walker, beziehungsweise Chris Harris.
Brandon Walker, bist du jung?
Den hat man halt damals schon gesehen, wenn man damals Impact geguckt hat, beziehungsweise halt TNA.
Jo. Ja, das ist.
Das habe ich, das ist richtig.
Quasi so einer der letzten Urgesteine noch, die da noch rumdümpelt in der Company.
Vor allem, es gab ja auch zuletzt irgendwelche Gerüchte, dass er wohl irgendwie was mit WWE zu schaffen hat.
Ja.
Aber die sind also ja seit Jahren schon so immer für bei ihm.
Ja, aber es gab da auch irgendwie ein Hin und Her mit ihm und irgendwelchen WWE-Leuten irgendwie. Deswegen, also hat mich sehr gefreut, dass entweder ist das der Deal nicht zu tragen gekommen oder er hat sich halt einfach dagegen entschieden. So. Ich würde ihn auch gerne tatsächlich wieder regelmäßig bei Impact
sehen,
sag ich ganz ehrlich.
Oder er sagt sich halt, du, ich bin 43, bei WWE wird das nichts mehr und einfach nur rumjobben bei NXT habe ich auch keine Lust.
Was ja auch legitim und verständlich ist.
Ja.
Ja. Dann lieber irgendwie noch ein, zwei Runs oder einen vernünftigen Run bei Impact und dann sagen, okay, Leute, das war's jetzt wirklich.
Ja, genau. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, denke ich, weil ne, bei Impact ist das halt ein eingestandener Name, den kannst du, wenn der jetzt wirklich länger bleiben wollte, auch easy peasy in ein Main Event packen
oder direkt in eine
große Storyline halt. Das sehe ich bei WWE nicht unbedingt halt, ne?
Nee.
Also, ganz ehrlich, bei WWE wird das wirklich nur was, wenn sie den wieder in ein Team packen würden mit Robert Root. Aber
dann würden sie es auch nicht richtig durchziehen, weil wir kennen die Verantwortlichen dort. Ja, das gab's schon mal woanders, also machen wir uns drüber lustig.
Eben. Und deswegen hier wahrscheinlich sogar die beste Entscheidung, weil, wie gesagt, ne, seine Karriere ist jetzt ja dann auch eher vorbei, als dass da nochmal was Großes kommt, ne? Von daher finde ich das absolut in Ordnung, wenn er sagt, okay, machen wir noch einen letzten Run, vielleicht 1-2 Jahre bei Impact und dann, ne, höre ich auf. Ist ja auch, wie gesagt, schon 43, der Dude, ne, also.
Ist auch, denke ich mal, dann ganz cool für die Youngstars, die gerade kommen, wenn du halt den einen oder anderen Erfahrenen mit dem Roster hast, der dir was beibringen kann. Genauso das gleiche gilt für einen Brian Myers, einen Tommy Dreamer. So, ja. Die können dir halt einfach noch was beibringen.
Definitiv. Ja,
natürlich, das sind...
Und selbst ein Hernandez, der ja eh nur so Comedy-Kram bei Impact macht, aber...
Ein Heath aber halt auch, den musst du da auch mitzählen.
Ja. Stimmt, Heath ist ja auch schon ein paar Takte älter.
Ja, aber
Heath ist halt jemand auch... keine Kinder.
Ja, Heath hat sich in dem Match übrigens leider auch verletzt.
Nö. Oh.
Das hat man, glaube ich, an seiner Stelle auch gemerkt, da hat er, glaube ich, ein bisschen gehumpelt.
Ja, der hat ja auch irgendwie sehr, sehr lange irgendwie die Rippen gehalten, irgendwie.
Genau, ja. also es geht da wohl in irgendeine Verletzung. Es ist noch nicht genau verifiziert, was das ist, aber es soll da wohl eine kleine Verletzung geben. Mhm. Oder man weiß halt noch nicht genau, in welchem Maße diese Verletzung
ist. Ist leider nicht die einzige Verletzung von diesem Abend.
Das ist korrekt. Gut, am Ende war es dann halt auch tatsächlich so, dass Rhino das Ding dann gewonnen hat. Nachdem er dann am Ende Sami Callihan per Pin eliminiert hat. Und Rhino und Heath dürfen, beziehungsweise Rhino darf bei Impact bleiben, Heath ist jetzt bei Impact. Und Rhino darf sich einen Title-Shot aussuchen.
Yes. Ja, vielleicht gehen sie auf den Tag-Team-Titles.
Ja, hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie schlimm oder wie schwer Heath verletzt ist oder nicht. Aber könnte ich mir halt vorstellen, dass sie dann sagen, yo, Heath, ne, jetzt bist du hier, dann lass direkt für die Tag-Team-Titel gehen.
Jo. Ja.
Einen vernünftigen Tag-Team-Run von den beiden. Ja. Warum auch nicht?
Wer nicht in einen Tag-Team-Run geht, vor allem nicht zusammen, das sahen wir im nächsten Match.
Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher.
Da bin ich mir gar nicht so sicher.
Wobei, wo ich es ausgesprochen habe und vor allem mit dem Ende, ja, ihr habt recht.
Genau.
Man muss sagen, die Tag-Team-Division bei Impact gerade sehr stark.
Ja.
Also
ja,
du hast halt mit dem Forward, der später noch kommt, 4 starke Teams. Du hast dann hier, wie heißen sie, Reno Scum noch rumlaufen. Du hast Triple XL, Fun Size, wo ich jedes Mal schmunzeln muss, wenn ich das auf dem Titan schon sehe, weil ja Marco Stunt ja auch diesen Spitznamen hat.
Ja, ist korrekt.
Also du hast da schon eine ordentliche Division.
Die Rascals ja auch am Start.
Stimmt, die Rascals auch. Bei denen könnte man auch irgendwann mal vielleicht den Trigger pullen, aber...
Ja, ich glaube, da sind aber trotzdem erstmal andere Teams jetzt leider dran. aber ja, ihr habt es schon gerade angedeutet, es stand da das Match, was quasi inoffiziell um die TNA World Heavyweight Championship ging, zwischen EC3 und Moose.
Moose.
Ja, das war halt auch quasi so ein Cinematic-Ding irgendwie, ne?
Ja.
Aber war auch quasi einfach nur so ein Brawl da in so einer Wrestling-Schule quasi oder sowas halt.
Ja.
Hat mich jetzt nicht so überzeugt.
Willst du lachen,
Bitte?
Willst du lachen, diese Wrestling-Schule oder dieses Setting hatte EC3 schon mal für eine seiner YouTube-Videos, seitdem der bei WWE raus ist, genutzt, ne?
Okay.
Und das war dann mehr so im Underground-Style wohl. Ja, daran hat sich wohl sehr stark Raw Underground hier gedingst.
Inspiriert?
Sich inspirieren lassen, meinst du?
Ja, inspirieren lassen, genau.
Gut, bei dem Ding ging es aber halt auch weniger darum, dass die jetzt matchworken.
Das war halt reines Storytelling.
Das war ein reines Story-Ding.
Genau.
ich fand's für das, was es sein sollte, großartig.
Definitiv.
Weil es gibt Moose die Ernsthaftigkeit zurück.
Ja.
Genau
das. Er ist jetzt dadurch losgelöst von diesem Comedy-Ding, hey, ich bin hier TNA World Heavyweight Champion und so weiter und so fort. Ja, er hat das Ding zwar jetzt wieder, aber ich glaube nicht, dass das noch lange großen Bestand haben wird, sondern er wird das Ding auch eher droppen wahrscheinlich.
Ja.
Und halt wieder ernsthaft unterwegs sein. Ja, so, das war, was ja auch EC3 erreichen wollte mit dem ganzen Ding. Warum? Genau, weiß ich nicht, aber Control Your Narrative, dieses ganze Geschichten erzählen, was EC3 momentan großartig macht. Ich hoffe, ihn demnächst mal in einem richtigen Match zu sehen.
Ja.
Und für das, was es sein sollte, genial. Ja, also richtig gut umgesetzt.
Ich fand auch ganz cool, diese Wende, die das eigentlich genommen hat. Zuerst gab es halt diesen Brawl und dann im Prinzip, dass halt der Plan von EC3 eigentlich die ganze Zeit war, nicht irgendwie Moose zu besiegen und diesen Titel halt zu gewinnen, um ihn dann halt einzustampfen, sondern dass er halt Moose so ein bisschen auf den richtigen Weg bringen wollte, dass Moose halt sein Schicksal quasi selbst in die Hand nimmt und halt wieder so nicht halt der Champion ist, weil er sich Champion nimmt, sondern dass er sich verdient, Champion zu nennen. Und dann hat ja Moose quasi auch gesagt, bevor er ihn besiegt hat, ja, danke. Und dann auch Felix gesagt, ja, control your narrative, dass das quasi gar nicht auf ihn bezogen war, sondern dass er Moose die ganze Zeit damit gemeint hat und ihm nur helfen wollte, so sein sich selbst quasi so ein bisschen wiederzufinden, um aus dieser wieder so ein ernster Charakter zu werden. Und das hat halt voll funktioniert, weil es ein bisschen überraschend kam, einen coolen Twist da reingebracht hat und das war ganz cool gemacht eigentlich, fand ich.
Ja.
Hat funktioniert.
Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie sogar als Partner irgendwie unterwegs sind.
Ja.
Unterwegs sein werden. Ob sie direkt ein Tag-Team bilden, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht nicht, aber so eine Business-Verbindung halt irgendwie. Sowas in die Richtung vielleicht. Aber ich bin da auch mal gespannt, was da dann so abgehen wird.
Könnte ganz interessant werden. Wir werden es dir berichten.
Könnte ganz interessant werden. Auch, wie gesagt, mal gucken, wie sich dann EC3 anstellt. Jetzt nochmal in einem vernünftigen Programm, wo er dann auch Matches bestreiten, also dann normale Matches bestreiten kann. Oder ob er das dann nur bei Ring of Honor machen darf. Mal gucken.
Werden wir sehen.
Werden wir sehen und mal abwarten. Aber bin mal gespannt. Ich glaube auch, dass Moose dann jetzt halt den TNA-Title droppen wird. Und dann
wieder. Das kannst du ja auch gut in einem Backstage-Segment machen, wenn es dann wieder. Gut, jetzt die nächste Weekly wird wahrscheinlich eh wieder so ein Lückenfüller-Ding sein, wie es auch eigentlich immer ist, wie es auch früher bei NXT war. Die erste Weekly nach dem Pay-Per-View ist ein Lückenfüller-Ding hier. Wir haben ein paar Matches aufgezeichnet und machen halt so zwei, drei Backstage-Segmente.
Ja.
So, aber da kannst du es halt machen, dass er zu Scott geht, ihm das Ding in die Hand drückt und fertig.
Ja, oder wirft das Ding in den Müll und Super Eric grabt es dann wieder aus oder so.
Junge!
Ist Potenzial auf jeden Fall sehr viel da. Ich würde sagen, springen wir leider zum nächsten Match. Eddie Edwards! Der Mann, den ich auch mittlerweile nicht mehr so ganz verstehe, was der überhaupt darstellen soll.
Fühle ich.
Trifft. Ich weiß es auch nicht genau.
Ich weiß nicht. Allein diese Gier sieht irgendwie schon so. Also ich kann mir darunter nichts vorstellen, was der sein soll, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es ist schwierig bei ihm.
Und er sieht halt aus irgendwie dann noch mit den Haaren wie so ein halber Penner und sowas.
Innerhalb der einzelnen Storylines macht es in der Regel Sinn, aber es verändert sich irgendwie zu drastisch zwischen zwei Stories. Das ist ein bisschen.
Ja, und irgendwie hat er dann auch den Wall gemacht, ne, von diesem typischen, so ein bisschen technischen Highflyer und sowas von den American Wolves zu eher so einem Brawler-Storytelling-Wrestler und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das bei dem so sehr gefällt. Ist irgendwie ein bisschen seltsam, wie ich finde. Aber vielleicht kommt das auch mir von außen nur so vor, keine Ahnung. Er trifft auf jeden Fall auf Cam Shamrock, der von Sami Callihan begleitet wird.
Der jetzt seit gestern auch in der Hall of Fame ist.
Ja, wurde von The Rock eingeführt, der das Aufnahmevideo in seinem Garten gedreht hat, wo er danach auch noch ein Video gedreht hat, wo er ein politisches Statement rausgehauen hat.
Wie bitte?
Ich
habe dich gerade akustisch nicht ganz verstanden.
Er hat die Promo, also dieses diese Promo da, wo er die Shamrock in die Hall of Fame aufgenommen hat, wie er in seinem Garten geriet oder in irgendeinem Garten.
Ja.
Und an der gleichen Stelle hat er halt noch eine Promo gepostet, wo er irgendwie über irgendwas Politisches redet oder so. Genau an der gleichen Stelle halt.
Das, wahrscheinlich auch mit dem gleichen Outfit, so direkt
die ja, genau, das wird halt so in einem Rutsch wird das halt so abgedreht worden sein. Ich meine, ist ja nicht schlimm, aber fand ich dann sehr witzig, als ich das so, als ich das dann geschnallt habe, dass das so ist.
Naja.
Und Cam Shamrock mit Sami Callihan hier zusammen. Naja, Match war jetzt auch lahm, ne? Also das war nix.
Wie gesagt, ich hab's, glaube ich, vorher im spoilerfreien Teil schon erwähnt, ich hab kaum hingeguckt.
Ja, ähnlich. Also,
das war auch irgendwie so super nichts zu sagen. Ich fand dann ja, das finde ich irgendwie super dumm, wo Sami Callihan, der neue Hacker von Retribution, auf den Apron steigt und sein Handy rausholt.
Es ist Ali!
Sein Handy rausholt, auf das Handy drückt, was eindeutig aus ist, oder, ja. zumindest gesperrt ist, der Bildschirm, und dann da drauf drückt, dann geht das Licht aus. Wobei dann war es doch ganz cool, dass Callihan im Ring war mit der Pipe und Eddie Edwards holt als Gegenstück dann den Candlestick raus. Ja, und verliert dann halt trotzdem.
Kenny, hallo, das ist Kenny. Ja, der Candlestick hat einen Namen.
Okay, Entschuldigung.
Ja, Eddie hatte vorher so ein bisschen so eine Twisted-Attitüde, wo er so ein bisschen durchgeknallt war und da hat er halt mit Kenny geredet. Das war halt sein Candlestick. Und was sie auch am Kommentar erwähnt haben, dieser Baseballschläger, mit dem hat wohl Shamrock Eddie Edwards damals verletzt irgendwo wohl vor ein paar Jahren.
Ich glaube, es war Callihan, der Edwards verletzt hat vor ein paar Jahren, als sie eine
Feder hatte. Habe ich das gerade falsch
gemacht? Du hast Shamrock gesagt. Ja, Callihan hat ihm damit fast das Auge ausgedingst im Storylanding. Ah,
das war auch die Storyline, wo er den mit dem Feuerball bespuckt hat, ne?
Ja.
Ja.
Ich krieg gerade eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mutter, dass auf Pro7 gerade die letzten Jedi-Ritter läuft. Und ich denke mir so, Mama, du weißt, dass ich Disney Plus habe. Ich habe euch das sogar auch eingerichtet, du Taubenuss. Grüße.
Grüße.
Naja, das Match war halt, machen wir uns nicht vor, das war einfach Kacke.
Yeah.
Und,
ja, ne, also, wie gesagt, ne, ganz kurz dazu, ne, Shamrock braucht halt auch kein Schwein mehr, ne, sagen wir mal ganz ehrlich, der Typ ist Mitte 50. Wie gesagt, ne, dass er in die Hall of Fame kommt, ne, alles cool damit.
Verdient.
Ist ja auch
56.
Ne, hat ja auch eine großartige Karriere gehabt, ne? Einer der größten MMA-Kämpfer aller Zeiten, ne? Auch geschichtlich für Impact eine ganz große Nummer und das alles, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Den brauchst du aber im 21. Jahrhundert, im Jahre 2020 wirklich nicht mehr. Ich weiß, das sagt man sehr oft. Du brauchst irgendwie im Jahre 2020 nicht mehr. Aber Ken Shamrock, komm, hör einfach bitte
ist
auf.
Ist das lassen. Paradebeispiel dafür.
Ja, es ist Paradebeispiel. Und dann auch noch jemanden, ne? Der fast 60 ist, in Zeiten wie Corona noch hier, ne, da braucht man gar nicht erst drüber reden, ne?
Was? Ken Shamrock war mal bei All Japan? Was?
Ja, vermutlich.
Ne, war er, ich sehe das gerade. Gegen den Great Kabuki.
Ja, das Ding ist halt auch, er wrestelt halt auch so, wie er alt ist.
Ja!
Und das funktioniert halt, das... Nee, lass sein. Lass gut sein.
Der, nach Hause. Der kann halt auch gefühlt nur noch zwei Moves, ne? Den Belly-to-Belly-Suplex und den Ankle-Lock.
Und vor allem der Belly-to-Belly-Suplex macht er aber richtig beschissen.
Ja.
Weil er dabei stehen bleibt.
Ja, natürlich. Wie gesagt, also, ne, komm, jetzt bist du in Hall of Fame. Jetzt lass auch gut sein. Ne, reicht dann jetzt auch, Kollege.
Ja. Was aber nicht reicht.
Ja,
sind gute Tag-Teams.
Gute Tag-Teams, das ist richtig. Denn als nächstes stand das Impact World Tag Team Title 4-Way-Match oder 3-and-a-half-way, wie man es immer will. Also eigentlich ein 4-Way angesetzt zwischen den Champions, die Modus City Machine Guns, verteidigen gegen The North, Ethan Page und Josh Alexander, Ace Austin und Madman Fulton und die Good Brothers, Doc Gallows und Carl Anderson. Props übrigens dafür, dass die Good Brothers aus Tokyo, Japan angekündigt werden.
Fand ich auch geil.
Ja. Fand ich sehr cool. Und dann als die MCMG dann ihren Einzug machen wollten, sind sie von The North attackiert worden. Und Josh Alexander hat Alex Shelley einen Double Underhook Piledrive auf den, nicht auf den April, wollte ich schon sagen, auf die Eingangsrampe halt verpasst. Der war dann leider raus. Es ist wohl so, dass Alex Shelley auch legit verletzt ist.
Ja, also ich habe am gleichen Tag, beziehungsweise hat Black Label Pro gesagt, hier wegen einer Verletzung.
Genau.
Kann er heute nicht teilnehmen bei uns.
Ne, das ist nicht heute, das ist erst nächsten Monat, aber.
Okay. Ja, dann hat er einfach voraussichtlich abgesagt. Und dann dachte ich, als ich das gesehen habe, dachte ich erst so, ah, okay, vielleicht war er schon verletzt und sie haben halt ihn dadurch halt aus dem Match rausgenommen.
Ja,
aber wie Alex Shelley selber mitgeteilt hat, hat er sich wohl bei einem Piledriver verletzt. Wie er selber sagt, Piledrivers are very dangerous.
Ist korrekt. Yes. Ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Aber das heißt ja dann noch quasi ein bisschen, dass das so, wie das alles passiert ist, dann dennoch halt geplant gewesen ist. Also das ist ja sowieso, sonst hätten sie ja actually erst gar nicht rausgenommen mit dem Move. Und ja, Chris Sabin hat das Match dann halt alleine geworkt. Das war dann halt noch quasi die Story, dass er mehr oder weniger von den anderen Teams isoliert worden ist, bearbeitet worden ist, bis halt irgendwann dann den Tag zu den, ich glaube, zu den Good Brothers geschafft hat, ich glaube, zu Carl Anderson. Und dann kurz raus war dann halt, ja, aber dann größtenteils halt Bearbeitung von ihm. Das war eigentlich soweit auch ein sehr gutes Match, oder was heißt sehr gut, es war ein gutes Match auf jeden Fall. Ich fand es generell schade, dass man halt mit der Story gespielt hat, dass man Shelley rausnimmt, weil das hat das Match natürlich dann schon ein bisschen verändert und beeinflusst, aber gut, ist dann jetzt halt so. Ich fand es dennoch nicht schlecht und am Ende stauben dann die The North den Sieg ab und sind wieder Tag Team Champions. Oh.
Ah, The North einfach smarter als der Rest.
Ja. Fahr du doch mal fort, Marcel, wie fandest du das Match denn?
Ich bin insgesamt zufrieden. Es war aber recht unspektakulär.
Ja, das stimmt.
So, das war teilweise sehr langsam, sehr behäbig. Ja, war vollkommen in Ordnung für das, was es sein sollte. Das hat es erfüllt. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Und ich finde, dass Ace Austin und Madman Fulton ein sehr, sehr gutes Tag-Team abgeben.
Das
ist korrekt, das gefällt mir auch.
Das passt überraschend gut tatsächlich, das hätte ich gar nicht so erwartet. Aber das funktioniert.
In der sehr kurzen Zeit, in der sie jetzt ein Team darstellen, auch schon einige sehr nice Tag-Team-Moves zusammen aufs Parkett gebracht, die man auch nicht alle Tage sieht. Finde ich gut.
Ja, ist auch tatsächlich eine sehr gute Big Man und Small Guy Dynamik. Das gefällt mir. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, The North gegen die Good Brothers ist jetzt das nächste Programm, was es so geben wird.
Allein durch die Verletzung.
Genau. Und so hat sich das auch, denke ich, so ein bisschen angemalt. Ich glaube, es war ja auch einer von den Good Brothers, der hier gepinnt wurde. Ich glaube, Carl Anderson wurde gepinnt von Alexander.
Puh, gute Frage.
Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Zumindest meine ich, dass einer von den Good Brothers gepinnt worden ist, dass man da auch nochmal ein bisschen aufbauen kann. Ja, The North ist auf jeden Fall wieder Tag Team Champions. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass man denen halt, nachdem sie schon die längste Regentschaft hatten, nochmal den Titel gibt. Aber mehr Ethan Page und Josh Alexander als Champions ist immer gut, da beschwere ich mich nicht. Ethan Page auch die beiden mit einer sehr guten Promo halt während der Show, also Interview.
Ja.
Und ja, freue mich da auch auf mehr, also gerade Good Brothers gegen The North könnte ein sehr geiles Aufeinandertreffen werden.
Das Match hatte ich ja sogar bei unserem Fantasy Booking auf meiner Card stehen.
Das stimmt.
Ja, so. Ja, ich fand das auch gut, was ihr gesagt habt, passt auch sehr gut so in meinen Blick. Und es fehlte mir so ein bisschen so das gewisse Extra. Aber es war super solide, war super in Ordnung. Und du hast ja jetzt gut Stoff für die nächste Zeit. Und es freut mich auch für Madman Fulton, dass er sich jetzt wohl bei Impact jetzt wieder so ein bisschen reingefunden hat in das Ganze. Nachdem eine Verletzung ihm einen Strich durch seinen WWE-Run gemacht hat. Und ja, das freut mich für ihn.
Ja, das ist korrekt. Mal gucken, ob er sich dann demnächst noch mit Eric Young irgendwann zusammentut. So, wollen wir ins nächste Titelmatch springen, liebe Leute?
Ja. Ich habe übrigens gerade versucht zu verifizieren, wer gepinnt wurde. Aber Genau davon hat Impact offensichtlich leider kein GIF oder sowas gepostet.
Warte mal, ich ist da vielleicht noch was. Wo haben wir denn Impact Wrestling? Mal gucken, ob Dings schreibt das manchmal. Ne, auch nicht, okay. Dann würde ich sagen, fahren wir fort oder wollt ihr noch irgendwas zu den Tag Team Titles sagen?
Naja, passende Überleitung. Es geht nämlich auch um Tag Team Titles.
Oh nein.
Als aber nicht um männliche Titles, sondern um die Knockouts. Knockout World Tag Team Titles.
Ja, korrekt.
Was hält man denn davon?
Ich find's unnötig, ich brauch's nicht, wenn ich ehrlich bin. Das funktioniert bei WWE schon nicht. Das hat auch bei Impact damals nicht funktioniert.
Das ist richtig.
Klar, du hast eine Menge Damen im Roster und auch viele, ne, so Damen, die halt mehr oder weniger in so Teams sind, also zum Beispiel Havoc und hier, wie heißt sie, Nivea. Oder sowas. Genau, Nivea.
Taya und Rosemary.
Genau, Taya und
Tasha
Rosemary.
Steels und Kiara Hogan.
Genau, Tandil Dashwood und Caleb with a K.
Du hast zumindest für den Anfang dahingehend erstmal wenigstens schon eine Grundlage im Vorfeld geschaffen.
Das ist korrekt. Du kannst halt auch immer welche von den Leuten da reinpacken, die gerade nicht um den Knockouts-Titel antreten zum Beispiel. Also ein paar Teams, die dann halt vielleicht zusammengewürfelt sind. Du hast da halt genug Leute im Roster. Vielleicht holst du für sowas auch nochmal Madison Rayne zurück, weil die ja auch schon mal Knockouts Tag Team Champion war, also früher halt. Ich hätte es aber auch nicht gebraucht, wenn sie die halt einfach für immer in ihrem Lager gelassen hätten.
Hätte Don West wäre nochmal zurückgekommen, Drew, und hätte nochmal ein Mystery Brownback Sale gemacht.
Sorry.
Halt die Klappe. Ja.
Vielleicht holt man ja auch hier, wie heißt sie, die jetzt bei WWE raus, die Producerin war. Hier, Sarita, vielleicht holt man die nochmal wieder, steckt sie nochmal in Ü40-Team mit Taylor White zusammen.
Oh, Taylor White, Junge. Oh.
Die ist ja mehr oder weniger zurück. Die hat jetzt einen Podcast, wo sie über Wrestling spricht und hat Fotos in ihrer neuen Gear gepostet. Vielleicht kommt sie nochmal wieder für einen Run.
Die muss ich mir noch bei Instagram angucken.
Wenn sie Zeit hat neben der Arbeit als Feuerwehrfrau.
Also sagen wir so, ich kann mir vorstellen, dass es okay funktioniert.
Ja.
Wenn sie halt weiterhin so schlau sind. Wie gesagt, die haben jetzt eine Grundlage geschaffen. Und dann halt immer eine Story mit jeweils einem Tag-Team erzählen. Und nicht irgendwie, wie sie es halt bei den Männern machen können, 4-5 Tag-Teams auf einmal auf die Titel stürzen lassen.
Ja.
Das würde da halt, glaube ich, nicht funktionieren.
Ja, eher nicht, aber ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Vielleicht funktioniert es ja, aber wie gesagt, also ich hätte die jetzt nicht verurteilt, wenn sie es einfach gelassen hätten und gesagt hätten, nee, das machen wir nicht mehr.
Ja, stimme aber ich dir absolut zu. Es kann was werden. Es kommt darauf an, wie sie es umsetzen.
Ja, natürlich. Und ansonsten, wer weiß, vielleicht verschwinden die Dinge halt auch in anderthalb Jahren schon wieder. Weil,
Vielleicht machen sie daraus auch irgendwas, was jetzt nicht so präsent ist wie die anderen Gürtel.
Ja, vielleicht so ein Ding einfach, keine Ahnung, was dann
ein bisschen. Vielleicht wird das so ein Ding à la TV, so, vielleicht wird das auf einer Vertikal so eines TV-Titles, nur halt als Knockout-Tag-Team-Title.
Ja, keine Ahnung. Lass das Ding die Bedeutung haben, die der Never-Six-Man-Titel hat. Ab und zu mal so eine Verteidigung nach 6 Monaten.
Die aber keine 30 Minuten geht.
Genau, nach 6 Monaten wieder ein random Titelwechsel. Dann ist das alles okay. Und mal schauen.
So. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, rein vom Bild her sehen die Titel sehr, sehr schön aus.
Ja, das auf jeden Fall. Die haben einen coolen Look, das auf jeden Fall.
Generell, ich mag die aktuellen Titelgürtel.
Ja, das passt auch. Und was ich auch sehr schön finde, gerade auch bei dem Knockouts-Titel normal, die Dinger sehen halt nicht aus wie. Also, kriegst du nicht so aufs Auge gedrückt, dass das halt Frauentitel sind, sondern das könnte genauso gut halt auch ein Titel für die Männer sein.
Ja, safe.
Also, abgesehen davon, dass da halt Knockouts draufsteht, aber ansonsten.
Ja, aber Knockout ist ja jetzt auch kein Begriff, den man zwangsweise einer Dame zuordnen würde.
Was ich wiederum.
Im Impact-Universum, ja, klar.
Ja,
aber,
natürlich.
Generell aber, nicht.
Genau, und das finde ich auch sehr ganz gut, dass man das halt nicht direkt mit so einem, dass da direkt so ein fetter pinker Schmetterling auf der Vorderseite drauf ist.
Ich wollte.
Aber ja, bitte?
Was passiert hier gerade?
Was ist da los? los. Ja, ich würde sagen, kommen wir jetzt aber von den Knockout-Tag-Team-Titeln zu dem Knockout-Singles-Titel. Denn eigentlich sollte Kylie Rae auf Deonna Purrazzo treffen.
Tat sie aber nicht.
Aber ist leider nicht. Die Musik wurde zwar gespielt, aber Kylie Rae kam nicht raus. Also es ist legit wohl so, dass sie auch verletzt ist wohl. Es soll wohl aber nur eine kleine Verletzung sein, also das soll sie jetzt wohl, also es soll sie daran gehindert haben, jetzt aufzutreten, aber sie wird wohl nicht länger ausfallen oder sowas.
Das ist sehr schön.
Das freut mich.
Ja, dann hat Deonna Purrazzo sich halt das Mikrofon genommen, hat gesagt, ja, ne, bin jetzt nicht wirklich überrascht, dass jetzt sich hier Kylie Rae nicht traut, aber, ne, ich habe gesagt im Office, ich verteidige meinen Titel. Das heißt, jede Frau oder jeder Mann, das hat sie explizit so gesagt, der,
lebendig.
Genau, der lebendig ist. der halt Bock hat anzutreten, der kann jetzt gerade rauskommen. Naja, das mit dem lebendig hat nicht so ganz funktioniert. Es kam dann nämlich Su Yung raus.
Ja, sie ist ja untot.
Genau, da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie damit vielleicht noch so ein bisschen spielen, dass in der Storyline, dass man vielleicht sagt, ne, die ist gar nicht lebendig, hat mich jetzt besiegt, läuft nicht oder sowas. Naja, erstmal fand ich es natürlich in dem Sinne schade, dass man uns hier Kylie Rae und Deonna Purrazzo verwehrt hat. Das war nämlich somit das Match, womit ich mich am meisten drauf gefreut habe, wo ich schon so gesagt habe, jo, da habe ich richtig Bock drauf.
Gut. Ja, das werden sie bei Hard to Kill nachholen.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Wenn jetzt das Match zwischen den beiden richtig aufbauen, von wegen, ja, Deonna, von wegen, erzählt sie, ja, oh, sie ist ja leider nicht gekommen, ja, aber eigentlich hast du mich hinterrücks attackiert und mich aus dem Spiel genommen, so.
Sowas vermutlich halt und,
ich hoffe nur, dass es nicht einfach in der Weekly Up
zusteht. Ja, das wäre ein bisschen schade, gerade weil das halt auch einen sehr guten Aufbau hat, was ich so mitgekriegt habe. Und da wäre das schon schade, wenn sie das jetzt nur bei der Weekly rausballern. Da bitte dann doch schon den Payoff beim Pay-Per-View.
Ja, und Weekly ist halt immer 50% schlechter als ein Pay-Per-View-Match.
Ja, allein weil du halt weniger Zeit hast schon, ne?
Ja.
Ja, Match war dann... Also ich fand's jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. War okay, aber mehr auch nicht. Aber Su Yung ist neue Impact Knockouts Champion, so. Weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll.
In meinen Augen ist Su Yung einfach keine gute Wrestlerin.
Nö, ist auch nicht. Da geht halt viel über Character, wobei das auch jetzt... Entweder man mag das halt oder man mag das halt nicht. Und,
mir war klar, dass es irgendwann passieren wird, dass sie als Su Yung zurückkehrt und Susi nicht mehr existiert. Damit hat man ja im Vorfeld schon so ein bisschen gespielt und immer wieder Andeutungen gemacht.
Ja, vor allem, weil...
Oh,
ja,
aber ich hätte sie jetzt nicht als Champion gebraucht.
Nee, vor allem finde ich es halt schade, dass man halt... also dann lass doch hier wenigstens Deonna verteidigen, damit es dann halt später noch das Titelmatch geben kann gegen Kylie Rae dann halt. So finde ich es jetzt auch irgendwie ein bisschen blöd. Kommt für mich dann auch so ein bisschen rüber... Ja, spontaner Titelwechsel, einfach der Überraschung willen, weil jetzt keiner mit gerechnet hat, so ein bisschen. Oder man hat es von vornherein so geplant, dass quasi halt Kylie Rae verliert hier und dass sie Su Yung dann halt in der nächsten Impact-Folge zurückkehrt und sich dann bei Impact den Titel holt. Aber weiß nicht, ob es das jetzt besser macht oder nicht. Eher nicht, finde ich, weil ich Su Yung so oder so nicht als neue Championess gebraucht hätte, also nee. Dann lass doch lieber Deonna den Titel, ganz ehrlich.
Jo.
Hätte ich jetzt null gebraucht, also hätte jetzt nicht sein müssen. Also, ich glaube, es macht schon Sinn, dass sie als Su Yung wiederkommt. Wie du sagst, es hat sich ja angebahnt, weil ja auch, glaube ich, Deonna und Kimberly haben ja Susi rausgeschrieben, indem sie hier ihren Arm attackiert haben mit dem Stuhl und dann dem Stump vom Top Rope auf den Stuhl oder sowas, ne?
Ja, plus den Fujiwara Armbar.
Ja, aber. Naja, wie gesagt, ich brauche jetzt halt Su Yung nicht dann als, oder Su Yung jetzt nicht als Titel. Den einzigen schönen Moment ist das jetzt, dass sie und ihr Mann am selben Abend den Titel gewonnen haben.
Genau, das wollte ich auch noch sagen.
Aber kommt mir dann auch so ein bisschen darüber, als ob sie das dann für diesen Moment gemacht haben und für nichts weiteres dann.
Naja, könnte man meinen, aber...
Dafür müsste aber, glaube ich, bekannter sein, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind.
Doch, ja. das ist, glaube ich, schon bekannt. Also das,
wobei die beiden das wohl auf Social Media und so komplett raushalten und komplett K-Fape unterwegs sind.
Ja, aber gesagt, aber Su Yung ist halt auch sehr, sehr im Character auf Social Media halt.
Genau, deswegen.
Ja. Vielleicht hat man dann auch gesagt, okay, Kylie Rae ist nicht da, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass die beiden halt, also so, dass man das für die beiden privat gemacht hat, für den Moment, vielleicht auch das, deswegen, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gewinnt auch Diana dann den Titel einfach bei der nächsten Impact-Folge oder sowas zurück, keine Ahnung. Mal gucken, aber ich bin trotzdem kein großartig. Also wie gesagt, Match fand ich jetzt auch nicht so großartig und bin auch kein Fan von dem Titelwechsel im Ganzen.
Nee, ich auch nicht.
So. Wollen wir auf den Main Event zu sprechen kommen?
Gerne.
Sehr gerne.
So, Impact World Title Match. Eric Young, der World Class Maniac, verteidigt seinen Titel gegen Rich Swann. Dida, erzähl uns doch mal deine Gedanken zum Match, bitte.
Ja, erstmal die Story, die wurde seit Slammiversary super stringent und super logisch erzählt. Dass das der Main Event wird, folgerichtig. Ja, das Match, ich hatte es ein bisschen länger im Gefühl, aber hier steht jetzt 21 Minuten. Ich mochte es. Doch, es hatte so zwar ein, zwei Längen für mich persönlich. Aber dann zum Finish hin war es dann doch gut unterwegs und dann war es auch vorbei. Und nee, ich fand's gut, dass Rich Swann jetzt der neue Impact World Champion ist. Eine logische Konsequenz aus dem aus der Story heraus. Hoffentlich wird jetzt erstmal der erste Champ, der eine längere Story wieder hat, einen längeren Run. Weil,
wünschenswert, ja.
Was?
Ich hab dir zugestimmt.
Ja, weil, hier, wie heißt sie? Ne, Dingsy hatte das nicht. Entschuldigung, ich bin heute irgendwie, ist mein Gedächtnis nicht so dabei.
Tessa. Das war der Trimaxes Podcast.
Ja, Tessa, stimmt. Tessa hatte nicht so den Run. Eddie Edwards hatte nicht so den Run. Ja, und Eric Young auch nicht.
Ja, das waren ja auch, wenn ich das so beurteilen kann, relativ kurze Runs. Also, Edwards hat den Titel ja gewonnen bei Slammiversary in diesem Five-Way.
Genau.
Und hat das
Edwards Ding war 45 Tage, also Tessa Blanchard war 165 Tage Champion. Ja. Gut, kam die Pandemie mit rein, war deshalb kein guter Run. Dann war der 23 Tage lang war vakant, der Champion.
König.
Dann 45 Tage Eddie Edwards. Und jetzt 53 Tage Eric Young.
Ja.
Also, für mich alles nicht World Title worthy. Auch Sami Callihan, der vor Tessa Champion war, war es auch keine 80 Tage.
Er war so kurz nur, krass.
Ja.
Hat irgendwie länger im Gedächtnis.
Nee, das war nur 2-3 Monate.
Krass.
Ja, und vor allem auch dieses, ne, quasi den Titel direkt im ersten großen Programm halt wieder verloren, ne. Das ist immer so ein bisschen blöd. Also, ich kann ja mal ganz kurz meine Gedanken zum Match sagen. Ich fand's relativ langweilig, aber ich habe dem Match von Anfang an auch keine wirkliche Chance gegeben, weil ich auf Eric Young gegen Rich Swann halt null Bock hatte, ehrlich gesagt. Klar, die Story war halt gut erzählt, hat auch alles Sinn gemacht. Auch macht für mich vollkommen Sinn, dass man hier dann am Ende dieser Story Rich Swann den Titel gibt. Für mich ist Rich Swann aber absolut niemand, den du als World Champion präsentieren kannst. Das ist jemand, das ist für mich ein Exhibition-Guy vielleicht, aber das ist niemand, den ich abnehme, der die Company als World Champion trägt. Ja, mir war das Match dann aber irgendwie auch ein bisschen egal. Und, ja. Hat mich nicht so wirklich interessiert, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Ich glaube, es kann funktionieren mit ihm als World Champion. Du musst aber jetzt halt auch vernünftig was erzählen.
Ja.
Ja.
Vielleicht nochmal eine kleinere Underdog-Story und dann halt, dass man ihm auch abnimmt, dass er der World Champion ist. Mein Problem mit diesem Match ist, dass Matches in dieser Form, also die rein durch Storytelling und die Dramaturgie getragen werden, ohne Publikum einfach nicht funktionieren.
Ja, das hast du in dem Match mega gemerkt. Also das
so diese Momente, wo Rich da schon halb am Boden liegt, sich doch nochmal hochkämpft. Ey, ganz ehrlich, da würden schon 50 bis 100 Leute reichen in der Halle, die dann einfach anfangen, Rich anzufeuern und sagen, komm, ja, Rich, du schaffst das und so weiter und so fort.
Ja.
Aber so war es halt, jo, ich kämpfe mich halt doch nochmal hoch. Juhu.
Ja, da ist dann auch so ein Comeback-Spot von Rich Swann einfach auch vollkommen egal, weil es halt dafür keinen Pop gibt, ne?
Ja, ist verpufft.
Und, genau, und also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube, das waren auch so die Probleme, die ich damit hatte. Also wäre das von der Crowd gewesen, wie du sagst, 100 Leute oder sowas hätten schon gereicht. Ich glaube, dann wäre das Match auch wesentlich besser weggekommen.
Safe.
Und klar, das ist ja eh generell immer so, ne? Mit Crowd ist eh immer besser, aber gerade bei solchen Storytelling-Dingern merkst du das einfach super. Und ja, ich meine, ist immer noch vollkommen richtig, dass Impact sagt, okay, gar keine Zuschauer, wir sind halt immer noch in der Pandemie. Ja, dann, ne, strukturieren die Matches vielleicht ein bisschen anders oder sonst irgendwas. Also ich meine, klar, kannst auch ein bisschen verstehen, das ist das World-Title-Match, da machst du vielleicht ein bisschen Storyline, aber es hat meiner Meinung nach dann einfach leider nicht funktioniert.
Na, ist richtig.
Ja, wenn man mal ehrlich ist, ein großartig anderes Matchmaking hätte auch nicht zur Storyline gepasst.
Nee.
Ja, das ist
so, richtig. Du hättest natürlich da kein High-Flying-Ding erzählen können.
Das, ja, vor allem auch zum Charakter von Eric Young.
Yes.
Das, ja, das ist ja, der ist ja der Verrückte und da war ja auch ein Spot relativ zu Anfang, meine ich, war das. Da haben sie sich draußen gebrawlt und da hat Young Rich Swann genommen und ihm einfach so auf den Apron geworfen, nach vorne, kopfüber, dass der sich nur mit den Händen am Apron abgedrückt hat, aber sonst quasi fast volles Matt mit dem Kopf drauf gebatscht ist. Und ja, aber wie gesagt, ja.
Sorry. Oh, das war schön gerade. Möchte ja noch irgendwas zu diesem Match sagen?
Ja, generell nicht. Was ich noch als Anmerkung sagen kann, also wie gesagt, ich bin ja nicht so in den Shows drin, deswegen liege ich da vielleicht auch falsch. Aber ich glaube, dass Impact auch langsam anfangen sollte, wieder auf neue Leute zu setzen, also wie man das jetzt bei Rich Swann gemacht hat und nicht wieder das alte Spiel anfangen sollte und den alten Leuten, sage ich mal, wieder große Positionen einzuräumen, also wie das jetzt zum Beispiel bei Eric Young und sowas ist. Also da ist schon ganz gut, dass man vielleicht jetzt auf Rich Swann setzt und dass man da vielleicht weiter auf ein paar weiter ansetzt, neue Leute zu etablieren und an die Spitze zu setzen als an die alte
an das alte Kim da Shamrock halt weg.
Ja, also mit dem sollen sie gar nicht erst anfangen, den in irgend so ein World-Title-Programm zu setzen. Da hört bitte sofort mit auf, da wollen wir gar nicht erst mit anfangen, ne?
Das Match würde ich auch boykottieren.
Ja, also nee, das machen wir bitte nicht. Aber auch generell so Leute, also ich meine, Eric Young, ne, der ist halt auch schon. Ach, wie alt ist der? Der ist 40, ne? Klar, ist halt auch so ein bisschen, ne, Impact TNA Original, der ist seit den Anfangstagen mit dabei, ähnlich wie das James Storm ist. Aber, ne, hört auf, solche Leute irgendwie in die World Title zu packen. Gibt da auch mal neuen Leuten und sowas den Spot, die das halt ein bisschen auffrischen und so halt so. Macht lieber sowas. Meiner Meinung nach.
Ich sehe auch so jemanden wie Brian Myers, sehe ich da auch in 2021 auch in dem Spot. Klar, der ist jetzt auch kein junger Hüpfer mehr, ne? Aber,
ja, aber
auf Impact-Ebene ist er halt neu.
Genau, also die Sache bei ihm ist ja zum Beispiel, der ist ja noch relativ unverbraucht, auch dadurch, dass er halt bei WWE quasi ein Jobber war.
Nicht nur quasi.
Ja, er war ein Jobber, machen wir uns nichts vor, ne?
200 und Matches hintereinander verloren.
Ja, und auch dann eher so ein bisschen in die Comedy-Schiene teilweise. Deswegen ist der halt noch, was es da angeht, in einem Run relativ unverbraucht. Und dadurch, dass halt Impact keinen richtigen Midcard, also die haben ja schon den X-Division-Titel, aber der ist ja auch eher so ein bisschen.
Der steht außerhalb der Dinge. Du kannst ja nicht sagen, das ist ein Midcard-Titel.
Genau, das ist ja kein reiner Midcard-Titel, den jetzt irgendwie jeder halten kann. Also es ist zwar, wir hatten das eben schon, ne, mit den About No Limits, aber es geht ja schon in eine gewisse Richtung halt mit dem Titel. Deswegen, also das ist kein Titel, den jetzt Madman Fulton zum Beispiel halten würde, als krasses Beispiel. Und von daher wäre Brian Myers zum Beispiel schon jemand, den du halt in diese World-Title.
Nur Kevin Nash.
In diese Abteilung packen könntest. Sowas halt zum Beispiel. Ja, mal gucken halt.
Jo.
Ja, wir hören das schon. Dieter ist hier schon vollkommen übermüdet. Wir haben ja auch schon gleich 9 Uhr. Der müsste seit 2 Stunden eigentlich schon im Bett sein.
Halt's Maul.
Und ich würde sagen...
Die Uhr wurde umgestellt. Mir wurde was geklaut.
Ja, das machen wir lieber, wenn wir jetzt gleich off-air sind. Will noch irgendjemand abschließend von euch was zum Pay-Per-View sagen?
Kati soll bitte zukünftig nicht mehr in die Aufnahme reinplatzen. Danke.
Warum?
Hä? Weiß nicht, habe ich jetzt einfach so gesagt.
Okay.
Okay. Dida, gibt es noch irgendwas, was du dagegen sagen möchtest, oder...
Sie hat mir nur Wasser gebracht. Sie denkt an mich.
Okay. Gut, bevor dann Dida weiter austrocknet oder verdurstet, würde ich sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf. Bound for Glory 2020. Man hat ja auch noch verkündet, du hast eben schon gesagt, Hard to Kill wird kommen als nächster Pay-Per-View. Ich glaube, für den Januar haben sie es angesetzt.
Ja, Mitte Januar.
Also, das heißt, zwischen Oktober und Januar gibt es dann anscheinend wahrscheinlich keine Show. Oder wieder so ein Zwischenspecial, so wie das bei Victory Road war, vielleicht sowas.
Ich meine, es ist der 16. Januar.
Ja, das kann gut sein, das ist möglich. Auch hier natürlich der Vorteil, Impact-Pay-Views sind an einem Samstag, das heißt, man kann die auch schon Sonntagmorgens gucken, das ist
perfekt.
Ein großer Pluspunkt.
Jo. Und, es ist kalte Jahreszeit, da hat man noch keine Lust rauszugehen.
Genau.
Und jetzt soll man nie wieder zu Hause bleiben.
Das kommt noch hinzu.
Ah, es ist korrekt. Und von daher ist das ganz angenehm. Schön auf den Sonntag den Pay-Per-View durchblättern, habe ich auch gemacht. Und das war's dann mit Total Non-Step Impact. Wir hören uns beim nächsten Mal bei was auch immer. Und ich sage bis dann und auf Wiedersehen. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Haut rein. Ciao.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.